Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. So, also normalerweise sage ich ja mal herzlich willkommen zu meinem Podcast-Teilnehmern, aber heute bin ich bei dir, Gunnar. Mhm. Ich fand's große Klasse, du hast mich zu Timocom eingeladen, einer echten Börse, einer Börse für Frachten. Ihr seid schon ein total digitales Unternehmen. Ich hatte heute kurz mal für unsere Zuschauer auch erklärt, ich bin in der Nähe von Düsseldorf und hatte die Möglichkeit, heute mit dir und deinen Kollegen mal Timocom im Innern zu sehen. Euer Esszimmer, eure Kantine heißt Esszimmer, vielleicht magst du dazu auch später noch was sagen. Und nach dem Essen wurde auch ein bisschen Tischtennis gespielt. Also es ist sehr modern, absolut so, wie man sich das neue Arbeiten vorstellen würde. Und ihr habt ja auch ein mega interessantes und modernes Produkt. Aber bevor wir da was vorwegnehmen, Gunnar, möchtest du mal was zu dir sagen, wer du bist, was du machst und dich unseren Hörern mal kurz vorstellen?
Genau, mache ich sehr gerne. Also ich bin, jetzt will ich keine Jahreszahl sagen, aber ich sag mal, ich bin schon ein bisschen länger in der Branche. Ich beschäftige mich seit 40 Jahren mit dem Thema Logistik in sehr unterschiedlichen Unternehmen. Also ich habe angefangen mit einem Studium, einem klassischen BWL-Studium mit Schwerpunkt Logistik und Handel und bin auch nach dem Studium in einem Handelsunternehmen gelandet, habe dort Frachten eingekauft, war dann bei einer Spedition und so weiter, verschiedene Wege. Und dann war ich beim Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik, da taucht das Einkauf wieder auf. Also alle meine Tätigkeiten bisher hatten im weitesten Sinne mit dem Thema Einkauf von Frachtdienstleistungen zu tun. Und hier bei dieser, was gesagt, bei der Frachtenbörse hören wir nicht mehr ganz so gerne, weil das ein bisschen ein alter Begriff ist, weil wir heute natürlich mehr sind. Aber bei dieser Frachtenbörse geht es am Ende auch um den Einkauf von Frachtdienstleistungen. Und deswegen ist es für mich normal, auch hier zu sein. In diesem Unternehmen versuche ich, mich zum einen mit der langfristig strategischen Ausrichtung der Branche, des Marktes, aber auch des Unternehmens auseinanderzusetzen. Und an zweiter Stelle bin ich auch der Unternehmenssprecher, also wir nennen es natürlich Company Spokesman. Das heißt, ich vertrete die Firma Timocom nach außen hin.
Wunderbar.
Das war jetzt viel, aber ich hoffe, so einigermaßen beantworte die Frage.
Ja, klasse. Du hast es ja selber gerade gesagt, du bist vor ungefähr 10 Jahren zu Timocom gewechselt und du warst ja etabliert im Bundesverband für Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, also BME ist ja vielen ein Begriff. Man kann sagen, du warst da gesettelt und bist dann in so ein Startup vor 10 Jahren noch viel mehr Startup-Charakter, als es heute hat oder viel mehr digital und seiner Zeit voraus. Und dann so richtig in die Operative rein, was war da deine Motivation? Was hat dich da überzeugt?
Also zum einen kam ich ja aus der Operativen. Die über zehn Jahre im Verband waren auch gut und waren toll und es hat auch Spaß gemacht. Man kann in einem Verband sehr viel bewegen. Aber am Ende redet man doch immer so ein bisschen über Dinge, die eigentlich man selber nicht beeinflussen kann. Das heißt, ich rede über Dinge, die Mitgliedsunternehmen machen sollten, man beschreibt das, aber man kann es nicht beeinflussen. Und ich habe dann den Inhaber und Gründer von Timocom kennengelernt und der hat mir gesagt, ich suche jemanden, der das Thema Einkauf von Frachtdienstleistungen von Seiten der Industrie und Handel kennt, der das versteht und der aber dann operativ damit umgehen soll. Und mit einem Produkt sozusagen an den Markt zu gehen, das diese Einkauf von Frachtdienstleistungen unterstützt. Und das hat mich halt gereizt, weil es eben ein bisschen weggegangen ist von dieser rein theoretischen, teilweise auch natürlich Lobbyarbeit in Berlin und Brüssel, hin zu einer klassischen, ich habe ein Produkt, dieses Produkt biete ich dir an. Mhm. Und bitte sag mir, ob es gut ist oder nicht, beziehungsweise wie können wir es verbessern. Jetzt bin ich überhaupt kein Vertriebler, also ich muss das Produkt nicht verkaufen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber dafür zu sorgen, dass den, für den wir das Produkt machen, dass der es auch braucht und dass er es auch gebrauchen kann und dass er das auch einsetzt, das ist sicherlich schon ein Anspruch, der etwas anders ist als in einem Bundesverband.
Mhm. Ja, und ihr habt ja, man muss ja so sagen, also mit Gründung habt ihr ja die Branche richtig aufgemischt, ne? Also vielleicht kannst du da was dazu sagen und auch wofür der Name Timocom steht.
Also fangen wir mal mit Timocom steht, ich glaube, so ein typisches Kind der 90er. die Vornamen oder die Nachnamen der Gründer mit einem Komm hinten dran, weil Komm klingt so digital. Und genauso sind wir auch auf diesen Namen gekommen. Vielleicht wird man es heute anders machen, aber der Name hat sich europaweit so etabliert, dass er schon fast so ähnlich ist wie Tempo für Taschentücher, steht Timo.com für eine Börse, für ein Einstellen eines Frachtangebotes in eine digitale Plattform.
Mhm.
Und deswegen wäre es ja Quatsch, den Namen zu ändern, weil er sich wirklich etabliert hat in Europa. Wir haben inzwischen über 57.000 Kunden, wow, die uns nutzen. Das heißt also jeden Tag oder jetzt im Moment sitzen so ungefähr 150.000, 180.000 Menschen an dem Rechner und nutzen unsere Plattform, um Transporte einzustellen, also Transportaufträge einzustellen oder aber welche zu suchen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der eigene Fuhrpark nicht leer fährt oder eben dafür zu sorgen, dass Waren irgendwo hinkommen. Das ist die Idee von Timo.com. Das ist auch der Ansatz gewesen, als wir gegründet wurden. Ich glaube, 97 oder 96 hatte unser Gründer und Inhaber, nach wie vor auch Inhaber, das gleiche Problem als Spediteur.
Mhm.
Ich fahre irgendwo hin und muss zurück und würde gern ungern zurück leer fahren.
Ja.
Und irgendjemand macht das gleiche Problem andersrum. Da könnte man sich ja austauschen und einig werden und beide hätten was davon, diese berühmte Win-Win-Situation. Und das war sein Ansatz und so ist auch Timo.com entstanden. Am Anfang natürlich noch nicht digital. Da gab es noch, wir haben es immer Diskettenversenden genannt. Ne? Da wurden dann Excel-Tabellen auf Disketten gespeichert, die wurden dann versendet. Das war aber nur eine sehr kurze Phase. Dann ging es relativ schnell über in das Thema Modem.
Mhm.
Also ne, die kennt man ja noch, den Telefonhörer, der dann aufgelegt wurde und Daten übermittelt. Und dann kam auch schnell das Internet. Und das Internet war dann nochmal ein Gamechanger, weil in dem Moment die Frachtenbörse oder das Einstellen von Frachtdienstleistungen in Echtzeit passierte.
Mhm.
Ja? Also mein LKW ist gerade leer in München.
Mhm.
Ich suche eine Rückladung und der gerade in München einen Auftrag zu vergeben hat, der kann theoretisch sagen, okay, dann komm her, ich habe was für dich.
Mhm.
Ohne dass da Zeitverzögerung ist. Und Spotmarkt nennen wir es ja auch, heißt es ja unter anderem auch deswegen, weil es eben teilweise sehr kurzfristig passiert. Warum? Weil sich viel verändert. Ja, vielleicht hatte er, dieser Subunternehmer, der nach München gefahren ist, vielleicht hatte er vor, schon viel früher in München zu sein und einen anderen Auftrag zu übernehmen fest. Jetzt stellt er aber fest, Stau, Unfall, was auch immer. Ich bin später in München, das heißt, der eigentlich geplante Rücktour geht nicht mehr und dann muss halt spontan entschieden werden. Und diese Spontanität im Transportmarkt, im Straßengütertransportmarkt in Europa, das ist sozusagen unser Business, dafür zu sorgen, dass eben nicht ein LKW irgendwo unbenutzt rumsteht, sondern im Grunde genommen immer was zu tun hat, weil die Kapazitäten, wissen wir alle, sind eng, Fahrer sind schwierig.
Hunderttausende von LKW-Fahrer werden,
die da fehlen.
Angeblich fehlen uns in Deutschland.
Und wenn die da sind, unnötigerweise rumstehen und auf irgendwas warten, dann ist das natürlich nicht gut, für die Wirtschaft nicht, aber auch natürlich für die Unternehmen nicht. Und deswegen brauchen wir auch eine Börse, die sehr spontan sein kann, aber nicht sein muss. Also ich kann natürlich auch trotzdem heute für morgen oder übermorgen oder nächste Woche was einstellen. Aber es kann auch sehr schnell gehen.
Mhm. Und wie darf ich mir das vorstellen? Ist es dann so ein ERP-System für Frachtführer oder für Spediteure? Seid ihr kompatibel mit allen oder wie funktioniert das?
Also wir unterscheiden ja zwischen dem Verlader, das ist als Industrie- und Handelsunternehmen, wo eigentlich der Auftrag losgeht oder wo er endet.
Ja.
Wir haben den Spediteur, der eigentlich der Makler ist, und wir haben den Frachtführer, das ist der das Fahrzeug hat. Und der Frachtführer und der Spediteur, die arbeiten in der Regel mit sogenannten TMS-Systemen, also Transportmanagement-Systemen, in denen ihre Aufträge reinfallen, disponiert wird, natürlich auch die Abrechnung erfolgt und so weiter. Also ähnlich wie so ein ERP-System im Industriebereich. Da werden in der Regel andere Systeme benutzt, aber vom Prinzip ist es das Gleiche. Und am Ende...
Und zu diesen Systemen seid ihr alle...
Da sind wir kompatibel und haben auch Schnittstellen.
Stark.
Das heißt, es gibt auch wirklich Kunden von uns, die gar nicht auf der Timo.com-Plattform arbeiten, sondern in ihrem TMS-System, aber wir im Hintergrund liegen.
Ah ja.
Also er stellt einen Auftrag rein. Ich brauche einen LKW, 33 Paletten mit Kühlung von Düsseldorf nach München. Morgen laden da und entladen übermorgen da. Das ist sozusagen sein Auftrag und den stellt er rein. Und dann können sich die Unternehmen, die diesen Auftrag gerne durchführen möchten, weil sie eben genau da Zeit haben, weil sie das richtige Equipment haben, können sich darauf bewerben, können sagen, ich würde es fahren. Oder es gibt eine zweite Möglichkeit, dass er auf die Suche geht. Es gibt auch Unternehmer, die stellen ihren leeren LKW ein und sagen, ich bin heute leer in Düsseldorf und möchte bis spätestens morgen Nachmittag in München sein. Und dann kann er den finden. Das heißt, es geht in beide Richtungen.
Ja, stark. Aber das heißt, ihr habt ja dann auch einen hohen ökologischen Anspruch. Die LKWs haben eine höhere Auslastung und fahren nicht mehr, wie du gesagt hast, leer zurück.
Genau, das ist natürlich für die Volkswirtschaft extrem wichtig. Mhm. Das können wir uns alle nicht erlauben. Die Infrastruktur gibt das A nicht her. Und B ist es auch ökologisch natürlich völliger Quatsch, einen leeren LKW durch die Gegend fahren zu haben. Und es geht ja nicht nur darum, dass der komplett leer fährt. Es geht sogar schon darum, dass wenn der 33 Paletten laden kann, er hat aber nur eine Ladung von 30 Paletten, dass er noch 3 Platz hat. Und selbst diese 3 kann er bei uns noch voll machen, sodass der LKW eben auch wirklich voll fährt. Also nicht nur volle Ladung, sondern geht bis hin zu einer einzelnen Palette, die man rein theoretisch noch dazu laden kann, um wirklich den LKW Maximum rauszuholen.
Ja. Genau. Ja, stark. Das passt ja absolut in unsere Zeit und damit habt ihr schon 97 begonnen. Ne? Wie darf ich mir das vorstellen? Wie viel ist da los am Tag bei euch? Also du hast vorher gesagt, wie viel sind bei euch connected? Hunderte?
Also wir haben, Kunden sind es 57.000.
57.000 Kunden, ja, das hätte ja
in
Europa
überall.
Ne? Ja. So all die Großen, die Kleinen, alles hier, also
richtig.
Alles Rang und Namen hat. Mhm.
Also alle, die zumindest im Straßengüterverkehr aktiv sind. Mhm. Gibt ein paar Spezialbereiche, die nicht so börsenaffin sind. So Spezialchemietransporte beispielsweise, die können ja auch nichts zurücknehmen. Also wenn ich jetzt einen Tankwagen habe, der zur Tankstelle fährt mit Diesel und der wird an der Tankstelle leer, dann kann er ja schlecht irgendwo Milch
Wasser
laden oder Wasser mit zurücknehmen. Das heißt, der fährt natürlich leer wieder zurück zu seiner Raffinerie. Das müssen wir mal außen vor lassen. Mhm. Ne? Oder auch ein Holztransporter, der kann, wenn man die kennt, das, wo die Holzstäbe drauf sind, der kann natürlich keine Paletten laden. Aber die meisten, also wirklich der allerhöchste Anteil an Fahrzeugen, LKW-Fahrzeugen, ist in der Lage, verschiedene Produkte aufzunehmen.
Ja, stark.
Ja, also selbst ein Autotransporter haben wir also auch, ne, der irgendwo Autos von München, also BMWs, nach Düsseldorf bringt, der könnte theoretisch Mercedes aus dem Düsseldorfer Produktion nach München wieder fahren. Und das macht er auch. Mhm. Also er versucht auch nicht leer zu fahren. Und insofern ist das schon sehr breit gefächert. Und wir sagen, oder wir haben ungefähr so 150.000, 180.000 Benutzer jeden Tag, also die an den Rechnern sitzen, aus diesen 50.000 Unternehmen. Und im Moment haben wir mehr als 1 Million Transaktionen am Tag.
Wow, und wie kann man die managen? Also wie darf man sich das vorstellen? Seid ihr da voll digital, eine Cloud-Lösung oder?
Ja, wir sind voll digital natürlich. Wir haben auch schon KI im Einsatz. Also erstmal, was das Rechenzentrum angeht, wir sind fast ausschließlich in Deutschland gehostet. Wir haben also deutsche Rechtszentren, natürlich mehrere, um das zu sichern, weil das Ganze natürlich auch viel mit Vertrauen und mit Sicherheit zu tun hat. Keiner möchte ja, dass seine Daten jetzt irgendwo landen. Wir haben aber auch Cloud-Lösungen, also nicht alles ist über eigene Rechenzentren möglich. Aber das ist eine sehr ausgeklügelte Infrastruktur und Architektur, die dahinter steht, weil wir müssen 24 Stunden an 7 Tagen die Woche müssen wir das System zur Verfügung stellen.
Wow.
Weil auch ich habe mal geguckt, so ein Sonntagnachmittag um 15 Uhr, wo man denkt, jetzt sind aber wirklich alle beim Kaffee trinken, da sind mehrere hunderttausend Transaktionen in der Zeit. Also es geht nicht, dass wir ausfallen. Wenn wir ausfallen würden, längere Zeit, dann würde es relativ schnell in Europa zu ganz großen Problemen führen, weil natürlich der LKW, der irgendwo leer wird, bleibt dann stehen, wenn er keinen Folgeauftrag hat. Weil er fährt ja nicht leer irgendwo hin. Und er bleibt stehen und sagt, ich kann mir den Sprit nicht leisten, ich brauche einen Auftrag, sonst kann ich das nicht machen. Also wir müssen rund um die Uhr verfügbar sein. Das schaffen wir weitestgehend auch. Natürlich gibt es auch mal bei uns einen Ausfall, einen kurzen. Aber den müssen wir auf ein paar Minuten beschränken im Jahr und dann 99, so und so viel Prozent gewährleisten, dass es funktioniert. Das erwarten unsere Kunden auch.
Ja, stark. Und ihr habt ja fast 700 Mitarbeiter hier im Standard. Das heißt, das sind dann auch am Wochenende welche Standby, um Ausfälle
natürlich
definitiv zu unterbinden. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Unternehmen auch, du hast vorher gesagt, OEs angesprochen, die haben ja oftmals Just-in-Time oder Just-in-Sequence-Themen. Das darf man ja in keinster Weise gefährden. Das wäre ja eine Katastrophe.
Ja, in der Tat. Es verlassen sich eben auch viele drauf, dass das System rund um die Uhr verfügbar ist und dass eben auch immer welche da sind. Mhm. Also es muss ja auch, wenn einer einen Auftrag einstellt, dann muss auf der anderen Seite ja auch jemand da sein, der den umsetzen möchte. Also insofern ist es ganz wichtig, dass wir von allen Beteiligten immer welche aktiv haben und nicht nur einer, sonst wird es ja nicht funktionieren.
Und also das hört sich ja extrem erfolgreich an und seid da wahrscheinlich auch der Platzhirsch hier in unserer Gegend. Was war, wenn du so auf Timocom schaust und ihr seid seit 1997 gegründet, was waren so die wesentlichen Themen oder die Game Changer, dass es zu der Timocom, wie ihr heute seid, gekommen ist?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass unser Gründer aus der Spedition kommt. Mhm. Also das Thema Transport oder die Kombination zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, und da gibt's ja manchmal mehrere Stufen dazwischen, ja, wie kaum in einer anderen Branche so verteilt ist, ne? Also der Spediteur hat in der Regel keine LKWs, sondern er braucht einen Frachtführer, der das für ihn macht. Und diese Kombination, dieser Austausch ist halt sehr wichtig, aber das muss man verstehen. Und weil er es verstanden hat, wie das funktioniert zwischen diesen Beteiligten, konnte er halt auch von Anfang an den richtigen Weg finden, das auch darzustellen. Die technischen Herausforderungen, okay, da gibt's Leute für, die das dann umsetzen, aber die Idee zu haben, wie das funktioniert, das war sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Es gab auch Wettbewerber, es gibt auch Wettbewerber, die aber in der Regel etwas regionaler sind als wir. Wir sind ja eine Plattform, die ganz Europa abdeckt. Wir haben auch Niederlassungen in Polen, Ungarn und Tschechien beispielsweise, weil das auch Märkte sind, die für uns eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wir haben eine Flatrate. Und diese Flatrate, das heißt also, unsere Kunden zahlen einen geringen monatlichen Beitrag, um auf der Plattform aktiv zu sein. Mhm. Aber das war's. Das heißt, sie sind nicht transaktionsabhängig. Also wenn sie jetzt ein Unternehmen haben, das Tausende von Aufträgen jeden Tag einstellt, dann zahlt er im Prinzip genauso viel wie jemand, der nur 5 einstellt. Und das ist ein Unterschied zu anderen Plattformen, die das transaktionsabhängig machen. Mhm. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir sehr schnell sehr groß geworden sind, weil natürlich derjenige, der diese Flatrate bezahlt hat, gesagt hat, jetzt mache ich auch alles über die Plattform. Also ich stelle alle meine Touren ein oder alle meine LKWs, weil ich habe ja jetzt bezahlt dafür. Und ein anderer, der eine andere Plattform benutzt hat, der hat dann gesagt, ich glaube, ich lass mal lieber, ne, ich stelle nicht alles ein, was kostet ja jedes Mal Geld. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass eine Plattform, ähnlich wie das bei einer Hotelplattform ist, dann besonders erfolgreich ist, wenn sie alles abdeckt. Ja, also wenn man das Gefühl hat, das, was auf dem Markt an freien LKWs zur Verfügung steht, das ist auch drin bei Timocom. Mhm. Ja? Oder die Aufträge, die für den Spotmarkt geeignet sind, sind auch drin. Dann gehe ich da rein. Wenn ich das Gefühl habe, da ist nur die Hälfte drin oder ein Drittel oder ein Zehntel oder ein Hundertstel, dann ist es nicht so interessant. Deswegen ist Größe und Menge auch wichtig. Mhm. Deswegen sage ich eben 1 Million am Tag. Das zeigt ja, dass da viel passiert.
Ja, absolut. Mhm. Und sag mal, es hört sich jetzt so selbstverständlich an, wenn du das schilderst, also auch die Historie und wie das alles passiert ist. War das dann von Anfang an so aufgesetzt oder was würdest du anderen Gründern heute, die ähnlich eine Idee haben, was machen? Träumen ja sehr viele junge Leute heute von solchen Plattformen, von SAS-Modellen in unterschiedlichsten Couleurs. Geht man da wirklich so strategisch vor oder ist es dann doch mal der Zufall oder vielleicht auch das Quäntchen Glück als Unternehmer?
Es ist sicherlich das Thema Flatrate, dass wir das angesetzt haben, hatte auch technische Gründe, weil es nicht möglich war am Anfang technologisch eine Einzelabrechnung zu machen. Das heißt, unser Inhaber war sozusagen gezwungen, eine Flatrate zu machen. Das war vielleicht gar nicht geplant. Das ist das, was ich auch immer wieder sage manchen Gründern. Nehmt einfach die Gegebenheiten hin, so wie sie sind, ja, und macht das Beste draus. Anstatt zu jammern, das geht jetzt so nicht, wie ich das will, sondern das funktioniert nicht, da nicht aufzugeben, sondern zu sagen, nee, das machen wir dann so. Und in der Regel kommt dann häufig auch was dabei raus, nämlich, dass es auch gar nicht der schlechteste Weg unbedingt ist. Mhm. Ja, dass es eben Zufall sein kann. Die Schwierigkeit, die wir am Anfang hatten, was heißt Schwierigkeit, will ich es gar nicht nennen, aber der Unterschied zu der heutigen Plattform ist, dass wir früher Unternehmensgruppen oder Wirtschaftsteile ausgeschlossen haben von der Plattform, weil wir der Meinung waren, dass diese Teile, diese Industrie- und Handelsunternehmen, die nicht zugelassen waren, dass die anderen das nicht wollen. Also wir wollten so einen Closed Shop machen, so nach dem allen recht machen, ne, aber dann doch nicht.
Man bleibt
so unter sich, ja, ja. Ne, und Transparenz ist zwar schön, aber Intransparenz auch. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass aber der Markt so nicht funktioniert. Mhm. Und wir haben dann gegen viele Widerstände gesagt, nee, alle Beteiligten, egal wer, Hauptsache Unternehmen muss es natürlich sein, also privat zu privat geht bei uns nicht. Mhm. Aber Unternehmen müssen alle den freien Zugang haben. Wir brauchen eine sogenannte Demokratisierung. Ja, also jeder sollte die Chance haben, daran teilzunehmen. Mhm. Vorausgesetzt, er ist seriös. Also wir prüfen natürlich genau, jedes Unternehmen, was auf die Plattform kommt, wird auf Herz und Nieren geprüft. Weil wir wollen ja nicht, dass da Unternehmen landen, die was Böses im Schilde führen.
Ja, klar.
Ja, es gibt es leider auch, dass Unternehmen versuchen, Ware zu klauen, eines der größten Themen momentan. Also ganze LKWs sozusagen sich unter den Nagel zu reißen, aber nicht, indem sie diese LKWs auf dem Parkplatz klauen, sondern dass sie im Prinzip schon bei der Beladung hinfahren und sich ausgeben als jemand, der sie nicht sind, und das Auto wird beladen, der LKW, und dann hauen die damit ab. Das ist leider etwas, was durchaus vorkommt, wo aber unsere Plattform auch ein gewisser Schutz dagegen ist, weil eben auf der Plattform die geprüften Unternehmen sind, und wer die Plattform nicht verlässt, also wer die digitalen, ich hatte eben gesagt, den von Anfang bis zum Ende durchgängig gedachten Prozess über die Plattform abwickelt, da ist die Gefahr, dass von außen jemand reinkommt und sich die Ware, also sich als jemand ausgibt, geringer. Deswegen hoffen wir, dass die Unternehmen eben vermerkt diese ganzen Angebote auch machen, damit es eben nicht zu solchen Diebstählen kommt, weil die Unternehmen, die sich so als, wir nennen das Phantomfrachtführer, ausgeben, die machen das, indem sie zum Beispiel kleine Veränderungen an der E-Mail-Adresse vornehmen. Also da ist dann eine bekannte E-Mail-Adresse, Fritz Müller, aber plötzlich ist der Müller mit 3L, der sich meldet. Der Disponent auf der anderen Seite merkt es nicht, dass es eben nicht der Fritz Müller ist, sondern ein anderer, kriegt die Aufträge,
geht ja alles
kriegt
so
die Dings,
auch,
geht alles ganz schnell, genau, der Druck ist da. Und schon fährt dieser Müller mit 3L zum Warenausgang oder Wareneingang.
Und dann ab.
Und ab dafür und so. Das passiert leider in ganz Europa immer häufiger, ja.
Und ihr sorgt dann dafür, dass der Müller wirklich nur mit 2L geschrieben ist, qualifiziert ist und ihr habt irgendwie einen Review-Prozess.
Genau, das ist jetzt, kommt die KI wieder zum Spiel und die möglichen Algorithmen. Ein Computer erkennt, dass das 3L sind. Das kriegt er einfach mit. Das menschliche Auge sieht das dritte L möglicherweise nicht. Ja, also kommt eine E-Mail rein, da steht das drin, der achtet nicht genau drauf, von wem es ist, nur so grob. Und ein Computer merkt es sofort. Da stimmt was nicht. Geht ein Alarm an, heißt hier, diese E-Mail-Adresse ist mir nicht bekannt. Dann guckt er nochmal hin, sagt, aber ist doch Fritz, oh ja, stimmt, 3L. Ja? So, das heißt also, diese Systeme erkennen das sofort. Und diese Systeme bieten wir eben auch an, Plugins, wo man das machen kann, oder aber eben die Tatsache, dass man sagt, nutzt gar kein E-Mail mehr, sondern nutzt unseren Messenger. Es gibt einen Messenger auf der Plattform. Das heißt, alle, die dort aktiv sind, können untereinander über diesen Messenger kommunizieren.
Wow.
Und das sorgt eben auch dafür, dass sich da von draußen keiner richtig reinhacken kann.
Jetzt mal, wenn du heute auf oder auch aus deiner Sicht zum einen von Timo kommen und auch mit deiner Erfahrung, was würdest du sagen, prägt am stärksten den europäischen Straßengüterverkehr aktuell? Was sind die Themen, die uns da umtreiben?
Also der Markt ist nach wie vor, auch wenn man das von außen stehen nicht so gut erkennt, ist ein extrem kleinst- und mittelständisch geprägter Markt. Wir haben immer das Gefühl, die großen Spediteure, weil wir die halt kennen, die Daxas, DHLs und Kühne und Nagels dieser Welt, aber das ist nur der Minimum. Also das ist wirklich nur der allerkleinste Teil. Die haben selbst Marktanteile von 2-3% alle zusammen. Der größte Anteil dieser Transportunternehmen und Speditionen ist kleinst- und mittelständisch geprägt. Und das in ganz Europa. Ja, die großen Flotten sind sehr selten. Die meisten, ich glaube 80-90% der Transportunternehmen in Europa haben weniger als 10 LKWs.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ist aber so.
Wenn man auf die Straße schaut, sieht man immer so die Großen, ne? Das ist ja
genau.
Auch immer so viel. Also, die sind ja auch immer beschriftet, ne? Du hast mir gesagt, wie wir uns kennengelernt haben, das ist Werbung. War mir
klar
bis dahin auch
Werbung.
Nicht so bewusst, aber,
ja.
Aber die
also
nimmt man wahr.
Die großen Speditionen haben in der Regel kaum eigene LKWs. Vielleicht mal ein paar Handvoll oder so, aber in der Größenordnung nicht. Aber sie sind ja auch Spediteure und Spediteure organisieren den Transport und führen ihn nicht durch. Spediteure haben ja auch keine eigenen Flugzeuge. Also jetzt mal abgesehen von DHL oder so, aber das ist ein anderes Thema. Und auch keine eigenen Schiffe. Es gibt also keine Kühne- und Nagelschiffe, die über die Weltmeere fahren, sondern die kaufen diese Dienstleistung bei den Reedereien ein. Und genauso kaufen sie den Straßengüterverkehr bei den Frachtführern ein. Und diese Frachtführer, das ist das, was ich gerade sagte, sind sehr klein- und mittelständisch geprägt. Was sie auf der einen Seite extrem flexibel macht, was aber auf der anderen Seite auch, und das ist so ein bisschen das Problem, wir müssen ganz, 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 ganz viele Unternehmen davon überzeugen, dass sie digitaler werden, dass sie sich technische Neuerungen anschaffen, dass sie investieren in elektrische Fahrzeuge beispielsweise. Und Kleinstunternehmen, die oft eine sehr geringe Marge haben und auch in ihrer
so
Tradition die können halt nicht so skalieren. Ne? Wenn jetzt ein Großunternehmen mit einer riesen Flotte von Tausenden von LKWs sagt, wir stellen die jetzt langsam um oder schnell um, dann ist das relativ einfach zu schaffen. Aber diese extrem vielen Kleinen, die müssen wir ja alle überzeugen und die müssen alle investieren und die müssen auch alle die Investition sehen und sie müssen auch schaffen, zum Beispiel mit einem sehr, sehr viel teuren E-LKW, Geld zu verdienen, ja, also mehr zu verdienen, als sie heute für den Diesel-LKW haben. Und das ist Überzeugungsarbeit, aber das hat auch viel damit zu tun, was die Gesellschaft gerne möchte, wie wir den Druck aufbauen, wie der Verlader, das Industrieunternehmen den Druck aufbaut und sagt, ich fahre meine Ware nur noch mit dem E-LKW. Und dann wird sich die Branche natürlich umstellen und dann werden die Frachtführer werden merken, okay, mein LKW mit dem alten Dieselmotor ist nicht mehr gefragt, muss ich austauschen. Wir haben das sehr schön gesehen bei den Euro-Klassen. Mhm. Die meisten wissen es nicht, aber es gibt im Dieselbereich Euro-Klasse, Euro 3, 4, 5, 6. Ja. Und der Euro 6 ist sozusagen der Standard heute. Der braucht auch am wenigsten Maut. Also die Mautgebühren sind für den Euro 6 am geringsten. Und die Verlader, die Industrie- und Handelsunternehmen, die akzeptieren gar kein Euro 5 oder 4 mehr, wenn der auf den Hof kommt und laden möchte. Weil die sagen, das ist technisch veraltet. Und dadurch waren die Frachtführer gezwungen, relativ schnell und viel zu investieren, um eben diesen neuesten Dieselstandard zu haben. Mhm. Also die Euro 5 oder 4 fahren fast gar nicht mehr durch die Gegend.
Ja, also meine Frage ist so, wie glaubst du, wird die Branche in der Zukunft ausschauen? Wie du hast das angesprochen mit dem E-LKW, was wird sich da noch alles tun?
Also der E-LKW wird sich durchsetzen, das ist keine Frage. Es wird sicherlich in gewissen Nischen auch Wasserstoff und Ähnliches geben. Mhm. Aber die große Masse, die heute Diesel fährt, wird in Zukunft E-fahren, weil das ist überhaupt kein Problem, technisch kein Problem. Die Fahrer sind auch begeistert, wenn sie E-fahren können, weil die Anzugskraft noch besser ist und die Stabilität. Also es spricht alles dafür.
Ist auch nicht so dreckig, ne?
Selbstverständlich Sauberer. Nicht. Mhm. Aber wir haben halt ein Problem, wenn ein Unternehmer am Wochenende 10 LKWs bei sich laden möchte oder am Abend, dann kann es sein, dass die Lichter in der Nachbarschaft ausgehen. Also nicht ganz so einfach. Aber das wird passieren. Was ich glaube, was noch länger dauern wird, das ist das Thema autonomes Fahren. Ja, das wird immer autonomer. Das Fahrzeug wird tatsächlich immer selbstständiger. Ich glaube aber nicht dran, dass wir in wirklich absehbarer Zeit, also ich rede jetzt über 10, 15 Jahre, dass wir da die autonomen Fahrzeuge zuhauf auf den Straßen haben. Das kann ich mir momentan nicht vorstellen, aber was kann man sich schon vorstellen? Das ist sicherlich etwas, was ich nicht glaube. Und was ich auch nicht glaube, ist, dass sich diese Strukturen verändern. Also, dass wir zukünftig wirklich einen großen Anbieter haben, also Monopolisten haben im Rahmen der Transporteure, sondern ich glaube, dass diese Struktur der vielen, vielen Kleinen, dass das noch sehr lange anhält. Mhm. Weil alle Versuche, Großspeditionen, Großflotten, wirklich große Flotten umzusetzen, sind gescheitert. Mhm. Und man sieht es ja auch ein bisschen an der Bahn. Die Deutsche Bahn war ja Monopolist, hatte eine sehr schlechte Performance. Inzwischen sind über 50% aller Gütertransporte auf der Schiene nicht mehr von Staatsbahnen oder beziehungsweise von privaten Bahnen. Mhm. Und ich glaube, dass das im Straßengütertransport ja schon immer so ist und dass das auch ein Erfolgsrezept ist, was sich nicht ändern wird.
Ja, aber nochmal mit Blick auf euer Geschäftsmodell. Welche Rolle werden diese digitalen Plattformen in den nächsten Jahren spielen? Was wird sich da noch tun?
Also was sich auf jeden Fall tut, jetzt schon, aber was natürlich auch noch weiterentwickelt werden muss, ist die künstliche Intelligenz als Vorschlagswesen. Weil eine künstliche Intelligenz kann natürlich die zur Verfügung stehenden Aufträge, und ich habe ja eben gesagt, dass wir über Hunderttausende von Datensätzen sprechen jeden Tag, ganz anders durchscannen, als das ein menschliches Gehirn kann. Wir haben zwar heute Suchfunktionen und diese Suchfunktionen funktionieren auch ganz gut, aber es gibt ja viele Kriterien, die dafür entscheiden, was der bessere Transport ist. Mhm. Also das kann ja zum Beispiel der Preis pro Palette sein, das kann ein Umwegfaktor sein, das kann eine Strecke sein, die dazu führt, dass man sagt, okay, wenn du die jetzt verfährst, das klingt zwar wie ein toller Auftrag, den du hast, aber in Wirklichkeit hast du mehr Kosten, als wenn du den Auftrag annimmst, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, aber eine andere Marge bringt. Und diese vielen, vielen Kriterien, die dazu führen, dass man sich für einen Auftrag entscheidet, kann eine KI deutlich besser unterstützen.
Und die bringt dann Vorschläge.
Also genau, die bringt dann Vorschläge.
Beidseitig.
So das ist so ein bisschen wie ein Navigationssystem. Da kriegst du einen Vorschlag, vielleicht zwei, drei. Kannst als User entscheiden. Und wenn du sagst, ja, der will über Nürnberg fahren, aber ich weiß, da ist gerade eine Baustelle, ich fahre trotzdem über Ulm, dann kannst du das ja tun. Aber den Vorschlag kriegst du erstmal gemacht. Du siehst eine Transparenz. Du siehst, wie viel Kilometer ist über Nürnberg, wie viel Kilometer ist über Ulm. Und dann kannst du das entscheiden. Und diese Vorschläge, die werden natürlich dazu führen, dass die Entscheidung des Disponenten sich immer weiter verändert. Und wenn er merkt, dass der Vorschlag des Computers so gut ist, dann wird er natürlich irgendwann sagen, okay, dann entscheide du auch. Mhm. Also wir werden eine Veränderung kriegen, weil er, wenn er sich darauf verlassen kann, dann wird er das tun. Aber solange das im Moment noch so ist, dass Menschen sagen, ich kann das besser beurteilen, ob ich über Nürnberg oder über Ulm fahre, solange werden das nur Vorschlagswesen sein. Also wird die KI nur einen Vorschlag machen, aber der dann umso besser ist.
Also wenn ich KI jetzt, was man so landläufig da hört und mitbekommt, dann lernt die KI ja auch mit dem Annehmen oder nicht Umsetzen der Vorschläge. Was wäre denn da so die gewagteste These bei dem Thema? Könnte es sein, dass eigentlich ihr dann später mal die Speditionen, den Platz der Spediteure einnimmt mit der Plattform?
Also der Spediteur, muss man nochmal ganz klar sagen, ist ja nicht nur derjenige, der einen Transport durchführt, sondern der organisiert ja viele Dinge.
Mhm.
Die Beladung, die Ladungssicherung, Verzollung, Papiere. Es gibt ja unendlich viele Dinge, bürokratische Dinge, die alle noch gemacht werden müssen. Und da sehen wir uns halt gar nicht. Das ist nicht unser Ziel. Wir werden keine Spedition. Das ist überhaupt nicht in unserem Fokus. Wir werden das unterstützen. Und gut, es geht, aber wir werden es nicht selber übernehmen. Ob eine Spedition am Ende überhaupt überlebt oder ob dann nicht die Industrieunternehmen direkt irgendeinen autonomen LKW irgendwann beauftragen oder eine KI, der dann vielleicht direkt von Daimler betrieben wird oder von MAN oder wer auch immer das Ding baut, das ist eine andere Frage. Ja, aber das würde unser ganzes Wirtschaftsleben natürlich völlig auf den Kopf stellen. Denkbar technisch ist es. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube, dass immer noch viele Menschen mit Menschen sprechen möchten, dass der Auftraggeber das Gefühl hat, dass seine Ware in sicheren Händen ist. Dafür hat er das Vertrauen gegenüber einem Menschen, der ihm sagt, ja, das mache ich. Und ich glaube, dass wir auch andersrum ein gutes Gefühl haben, wenn da irgendwo ein Fahrer ist, der sagt, ja, ich kümmere mich drum, ich helfe dir beim Entladen, beim Beladen, ich mache die Ladungssicherung und lauter solche Dinge, die wir manchmal auch, wo es ja um persönliche Dinge oder auch um wichtige Geschäfte geht, ja, ein kleines Industrieunternehmen hier vorne im Industriegebiet, was irgendeine Maschine baut, die hat natürlich ein wahnsinniges Interesse daran, dass diese Maschine heil irgendwo ankommt. Die ist einzigartig. Und das einem Roboter und einer Maschine zu geben, ohne darauf Einfluss zu haben, ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Ich glaube, dass das immer noch ein People's Business ist. Aber gut. Für gewisse Standarddinge, wo es wirklich darum geht, irgendein wiederherstellbares Produkt, ein Massenprodukt von A nach B zu fahren, ja, da wird sich das verändern, das wird sicherlich alles autonomer und möglicherweise auch von Robotern handelbar sein, aber hoffentlich nicht alles.
Also ich glaube ja so, wenn man auf die Branche schaut, auf das ganze Thema Logistik, Spedition, Supply Chain, hat so einen unheimlichen, ein irre Potenzial, was die Megatrends, Digitalisierung, KI, Autonomfahren, elektrischer LKW anbelangt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da extrem viel in der nächsten Zeit tut. Also von meiner Interpretation her, vielleicht habe ich auch sehr viel Herzblut in der Branche, hat es ein unheimliches Potenzial für wirklich einen großen Wandel vor sich.
Ja, also zumindest was die Rahmenbedingungen angeht, bin ich bei dir. Dass aber Ware von A nach B transportiert werden muss.
Bleibt unten.
Physisch. Und dass das irgendwie ein Gerät dafür brauchen, dass das tut. Davon bin ich fest überzeugt. Das wird digital kaum machbar sein, solange wir das Beamen nicht erfunden haben. Also wird es diesen physischen Prozess nach wie vor geben. Aber ja, die Rahmenbedingungen für diesen physischen Prozess werden sich verändern. Das stimmt. Wie schnell das Ganze auf eine anonyme, KI-gesteuerte Gesamtsteuerung hinläuft, das müssen wir als Gesellschaft entscheiden.
Mhm.
Und das muss natürlich auch die Welt entscheiden, nicht nur wir. Wir sind ein hochtechnologisiertes Land. Wir können viele Dinge umsetzen, weil wir Geld, weil wir die Ressourcen haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch viele andere Länder gibt, die auf anderen Entwicklungsstadien sind.
Mhm.
Und die müssen ja auch irgendwie versorgt werden. Und deswegen müssen wir immer gucken, orientiert man sich am Schwächsten oder geht man voraus als Industrieunternehmen, Land, Gesellschaft? Und da werden wir sehen, wie sich die Reise entwickelt. Ob wir Industrienationen da wirklich so stark die Vorreiter sind und voranschreiten, müssen wir mal schauen.
Also auf alle Fälle seid ihr, Timocom, ganz weit vorne mit dabei, ist mein Eindruck.
Wir geben unser Bestes, ja. Wir arbeiten dran. Ich sagte ja, wir haben hier sehr viele Mitarbeiter, die sich Gedanken machen, wie wir den Prozess verbessern können, wie wir ihn vereinfachen können, wie wir Menschen glücklich machen, aber wie wir auch mit der Tatsache, dass es eben Fachkräftemangel gibt, umgehen können, wie wir den Unternehmen trotzdem ein vernünftiges Business anbieten können. Das ist unser Anspruch als Dienstleister. Das wollen wir sein. Ein Unterstützer der Branche. Und dafür tun wir alles, was technisch möglich ist, aber trotzdem auch menschlich. Ich bleib dabei. Ich finde das nach wie vor wichtig.
Ja, also das merkt man hier auch, wenn man bei euch ist. Der Mensch steht absolut im Mittelpunkt und ihr habt ein tolles Angebot für eure Mitarbeiter. Also es ist eine Wohlfühloase, Gunnar, wenn ich das so sagen darf. Und ich möchte mich an der Stelle auch bedanken. Das war wirklich klasse. Du hast ja gesagt, ich muss dich unbedingt besuchen. Und ich möchte es nicht missen, heute bei euch gewesen zu sein mit diesem wunderbaren Podcast. Und auch hier bei euch an der Location. Kann das nur jedem empfehlen, hier bei euch vorbeizuschauen. Und ich freue mich, wir sehen uns vielleicht nächste Woche auf der Logimat. Ich freue mich, was kommt. Und ich drücke euch ganz fest die Daumen weiterhin, ein großer Gamechanger in diesem, sage ich mal, spannenden Umfeld wie der Logistik zu sein. Danke, Gunnar, für deine Zeit.
Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass wir uns das auch vor Ort angucken konnten. Innovation, aber eben auch Menschlichkeit in Einklang zu bringen, ist für mich und wichtig. Und das zeigen wir auch gerne. Und wer jetzt das hört oder sieht und Interesse hat, der ist halt herzlich eingeladen. Wir sind da sehr offen, das muss ich ganz, ganz klar sagen. Vielen Dank auch für das tolle Gespräch und die Möglichkeit, sich auszutauschen.
Danke, Gunnar. Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.